Herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe 67. Wir sind ein bisschen weiter nach dem Derby-Debakel in Düsseldorf und die Haie haben gewonnen, aber hat sich was geändert? Darüber sprechen wir unter anderem auch, aber wir haben noch ein paar andere Themen und wenn ich sage wir, dann ist natürlich auch heute wieder der Markus dabei. Hallo Markus.
Hallo Tube.
Starten tun wir wie immer mit den Junghaien. Da ist die Woche viel los gewesen. Zum einen, wenn ihr es früh genug hört, dann nochmal der Hinweis. Am Mittwochabend, 13.12. 18.30 Uhr spielt die U20 der Junghaie gegen das US-amerikanische U17-Nationalteam. Die sind im Rahmen der Vorbereitung auf die WM, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Europatour. Und Karten gab es im Vorverkauf am Samstag, gibt aber auch an der Abendkasse noch Karten, die kosten einen Fünfer. Das Ganze natürlich alles zugunsten der Junghaie. Und warum gab es die Karten am Samstag zu kaufen? Am Samstag war volles Haus in der Köln Arena 2. Es war Haie laufen für Haie, das Charity-Event für die Junghaie. Ein ganz vollgepackter Tag mit Turnieren der jungen U-Mannschaften, ein Eisfußballturnier von Sponsoren, Haie-Teams etc. pp. Profitraining natürlich, in Anführungszeichen Stanley Cup-Turnier nennt sich das Ganze, von den Teams U11 bis U15 zusammen und dann eben die Charity-Läufe, Sponsoren, Mitarbeiter. Philipp Walter war auf dem Eis, Kai Hospelt war dabei, Mirko Lüdemann war dabei. Wir haben schon gesagt, wenn wir gute Sponsoren für nächstes Jahr finden, dass das eben auch ein bisschen was bringt für die Junghaie und man uns da mitlaufen lässt, Markus, ne, dann werden wir uns dann nächstes Jahr auch aufs Eis stellen. Und wenn du nur eine Runde schaffst, du brauchst ja nur den richtigen Sponsor für eine Runde.
Ja, mitlaufen ist so das richtige Thema. Ach ja, das wird spaßig, wenn es soweit ist und kommt.
Ja, schön. Ja, danach laufen dann immer noch die Jugendteams und dann gab es auch noch zwei Spiele. Zuerst das Spiel der U17 gegen Krefeld, das knapp verloren gegangen ist in der Meisterrunde. Jetzt muss ich es mir gerade nochmal aufrufen. Ich war zwar dabei, aber als ob ich mir sowas merken könnte am Ende des Tages. am 9.12. gab es am Samstag ein knappes 2-3 aus Sicht der Junghaie gegen Krefeld. Einen Tag später, am Sonntag, sah das Ganze schon wieder anders aus. Da wurden mit dem 5-2 drei Punkte geholt. Heißt, in der Tabelle die Junghaie nun auf 7 von 14. Damit aktuell auf einem Playoff-Platz, aber da ist natürlich gerade eben erst die Meisterrunde gestartet und da ist natürlich noch ganz viel Eishockey zu spielen. Ähnliches gilt natürlich auch für die U20. Die haben am Samstag das Derby zu Hause gegen die DEG als Abschluss des Tages verloren. Knapp im Shootout am Ende mit einem 3-4. Man lag dreimal hinten, ist dreimal zurückgekommen. Am Ende hat man dann eben im Shootout den kürzeren gezogen. Ist ja wie immer eine Glückssache. Dazu muss man natürlich noch sagen, mit Edwin Troppmann fehlt der beste Haie-Verteidiger. Der ist verletzt, der fährt auch nicht mit zur U20-WM aufgrund der Verletzung. Und dann hatten die Junghaie noch, ich sage jetzt mal, den Backup im Tor. Also das ist so, ich habe mal nachgefragt, das ist so der dritte, / vierte Torhüter, die sind so gleich auf. Aber Patrick Schaller momentan mit der ungarischen Nationalmannschaft bei der B- oder C-WM in dem Bereich. Und der junge Sturmmann, der war kurzfristig erkrankt. Und von daher das 3-4 ein ganz ordentliches Ergebnis und eben natürlich auch ein Punkt, der da geblieben ist, nachdem man ja anderthalb Wochen vorher in Düsseldorf drei Punkte entführen konnte. Auch da kurzer Blick auf die Tabelle, da sind die Junghaie weiterhin auf der 1 vor den Eisbären Juniors, vor Landshut, vor der DEG, dann Schwenningen, Ingolstadt, Krefeld und am Ende die Jung-Eisbären Regensburg. Schauen wir natürlich nicht nur auf das, was war, sondern auch auf das, was kommt, nämlich im U20-Bereich die Weihnachtspause. Das heißt, die Junghaie spielen das erste Mal wieder am Wochenende 6.1., 7.1. Und wenn wir das Ganze dann auch nochmal bei der U17 betrachten, da geht es für die Jungs weiter. Dauert einen kleinen Moment, bis er mir das einmal aufruft hier. Ja, auch da geht es erst am 6.1. weiter, dann in Iserlohn und einen Tag später dann bei dem NRW-Duell wird dann auch mal das Heimrecht getauscht, dann den Sonntag, 7.1. zu Hause gegen Iserlohn. Heißt, die Jugend, wie gesagt, am Mittwochabend auf jeden Fall nochmal reinziehen, wer Bock hat, 5 €, das wird eine coole Sache. Das wird wahrscheinlich eine Niederlage, aber das wird auf jeden Fall eine Erfahrung, die man nicht so oft macht in dem Alter, gerade wenn man dann eben auch nicht WM oder Ähnliches spielt in dem Bereich. Und wie gesagt, danach sind 3 Wochen Pause, von daher, da kann man auf jeden Fall nochmal hingehen, sich das Ganze angucken.
Da kann man nur gut aussehen, auf sich aufmerksam machen.
Ja, als Spieler, ich bin mal gespannt. Ne? Das wird, was ich so gehört habe, die U17 der USA, 4 Spieler, 1,90 plus, in dem Alter schon, der beste Spieler nicht dabei, das ist der junge Aljamain, der ist als U17-Jähriger, ist ja schon momentan in der U20 für die WM unterwegs. Deswegen ist der nicht mit dabei, aber ansonsten haben die Amis wohl volle Kapelle. Und bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ich bin auch da, hab mir eine Karte gekauft, ganz normal eben am Samstag schon und guck mir den ganzen Spaß auf jeden Fall vor Ort live an.
Viel Spaß.
Dann gehen wir mal Richtung Profis, machen aber noch einen kleinen Zwischenstopp auf dem Weg dahin. Kurzer Disclaimer in eigener Sache.
Oh, lass mich das anders anmoderieren, bitte.
Jetzt bin ich gespannt, komm.
Lass mich das anders anmoderieren. Wenn wir zu den Profis kommen, kommen wir auch, Silly Season ist jetzt so langsam, Dezember, Jahresende, Verträge werden gemacht, die neue Saison ist in der Planung, steht so ein bisschen bevor, schon hinter den Kulissen. Und da können wir über spekulierte Vertragsverlängerung reden, reden, die Bild heute ins Spiel gebracht hat, dann über einen potenziellen Neuzugang für die neue Saison, aber man muss auch auf der Abgangsseite mal schauen, was sich da getan hat und dann übergebe ich das Wort an dich, Tupe.
Auch stark, willst du das jetzt alles in einem abfrühstücken, bevor wir zu den Spielen vom Wochenende kommen, ja?
Nö, das ist aber eine gute Einleitung, denke ich, und so, das kann man okay. So hintereinander wegmachen, denke ich. Passt ganz gut.
Ja, dann fangen wir doch mit dem Abgang an. Ja, der Abgang bin ich.
aber nicht hier.
Wer es weiß, wir machen da ja auch kein Hehl draus, beziehungsweise ich nicht. Ich schreibe ja seit der Corona-Saison bei den Haien den Live-Ticker und werde das ab sofort nicht mehr machen. Gibt dafür gute Gründe. Das Ganze ist auch sehr transparent besprochen worden. Mehr werden wir dazu an der Stelle aber auch nicht sagen. Wer möchte, kann da auch gerne noch mal näher nachfragen. Ob man da eine Antwort kriegt, muss ich mir dann noch überlegen.
Wie man fragt, wie geschickt man vielleicht fragt.
Das heißt auch auf der anderen Seite, Markus, mehr Zeit für den Sharkbite. Das heißt, ich kann mal wieder Eishockey gucken.
Endlich muss ich mir das Spiel nicht nur alleine
angucken. Ja, das heißt also nicht immer nur schreiben und die Hälfte mitsehen, sondern auch mal dasselbe mitsehen. Was wir mit der mehr gewonnenen Zeit für den Sharkbite zu Anfang, das gucken wir uns jetzt die nächsten paar Wochen mal an. Schauen mal, was wir da auf die Beine stellen können und testen so 2-3 Sachen mal aus Richtung Weihnachten hin und gucken mal, ob es dann eben auch Weihnachten ein kleines Präsent vom Sharkbite in die eine oder andere Richtung geht. Möchtest du jetzt den Spannungsbogen hochhalten und erst die Spiele dazwischen schieben?
Wie clever von dir. Ja, let's go.
Also wir blicken zurück auf die letzte Ausgabe. Wir haben Uwe Krupp angezählt und es passiert natürlich genau das, was in so einem Moment immer passiert. Wenn man ihn anzählt, dann gewinnen die Haie. Das war in der Vergangenheit so, da haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, da war es immer kurz bevor er angezählt werden sollte. Jetzt mit der Derby-Niederlage wurde er ja nicht nur von uns angezählt, sondern alle anderen Medien haben ihn auch angezählt. Ne? Sei es der Stadtanzeiger, sei es die Rundschau, sei es der Express, überall ja, wurde er in Frage gestellt. Und geantwortet haben die Haie mit 2 Siegen. Und jetzt kommt die Frage, Markus.
Nein.
Was bringen die Siege? Also natürlich, klar, ne, die haben 6 Punkte gebracht, logischerweise. Das hilft dir natürlich in der Tabelle. Aber es ging uns ja auch nie um die Tabellenposition der Haie, dass wir Uwe Krupp in Frage gestellt haben.
Also eins müssen wir festhalten. Wir haben vor der Saison gesagt, die Tabelle diese Saison wird so eng wie nie. Und es wird so spannend wie nie. Und wenn wir einfach nur jetzt mal auf das aktuelle Tabellenbild schauen.
Also Saisonhalbzeit, ne? Also ist die Hälfte rum. Saison, ne?
Genau. Dann haben wir halt auf Platz 1 die Eisbären mit 52 Punkten. Dann folgen die Straubing Tigers mit 51, Fishtown mit 50. Und dann kommt die illustre Gruppe aus Red Bull München 45, Haie 44, Wolfsburg 43, Schwenningen, ein bisschen abgerutscht, 42, Ingolstadt 40, Frankfurt 38 und dann folgt auf Platz 10 Adler Mannheim 35. Ja, das ist halt ja. Eine Gruppe, 10 Punkte zwischen Platz 4 und Platz 10, kleiner Abstand, also 5 Punkte zwischen München und Fishtown. Also auch da wieder, ne? Du kannst mit einem 6-Punkte-Wochenende, wenn die anderen sich gegenseitig Punkte wegnehmen oder halt mal nicht so gut spielen, gehörige Sprünge in der Tabelle machen und da verschiebt sich immer ganz viel in kurzer Zeit. Ne? Danach gibt es dann halt einen größeren Bruch, 6 Punkte zwischen Mannheim und Nürnberg. Die kommen folgen dann mit 29, dann hast du Düsseldorf mit 28, Augsburg mit 26 und Iserlohn mit 23. Also die, ich nenne sie mal Bottom 4, die liegen halt auch nur 6 Punkte auseinander und da kann halt individuell, je nach Spielpaarung, auch der Elfte mal ganz schnell letzter sein. Gut, Torverhältnis von Iserlohn würde das erstmal noch verhindern, aber von den Punkten her ist das auch wahnsinnig eng beisammen. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Haien. Du hast ja eingeleitet mit, es gab 6 Punkte, für die Tabelle war es gut, aber haben die Haie jetzt in den 2 Spielen nach dem Derby gut gespielt? Oder so gespielt, wie man es eigentlich von einem Team dieser Qualität, was es nun mal unbestrittenerweise hat, erwarten müsste oder kann? Da sage ich ganz klar, nö, haben sie nicht.
Ja, bin ich bei dir dabei, sage ich auch, haben sie nicht. Gewinnt man das Spiel gegen Ingolstadt sehr sicher mit 4-1? Ja, definitiv. Es gab so 2-3 Szenen, wo das Ganze kippen konnte. Die waren aber relativ rar gesät. Ingolstadt tut ihrs dazu, hat ein paar gute Chancen, haben die nicht genutzt. Die Haie machen die Tore an den richtigen Stellen und sind damit eben bei dem Spiel durch. Viel eklatanter fand ich dann natürlich den Auftritt in Mannheim von den Haien. Ne? Nach einem Drittel, nach dem ersten 21-3 Schüsse für Mannheim. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum die Haie da mit einer 0 rausgegangen sind aus dem ersten Drittel. Und der stand zwischen den Pfosten und da ist Tobi Anschitschka.
Ja, da ist auch die ganze Mannschaft nach dem Spiel zu ihm hingegangen und hat ihn entsprechend dann, ich will nicht sagen hochleben lassen, aber beglückwünscht dazu. Denn er hat wieder die Leistung, die er in Berlin auch schon gezeigt hat, beim Stadtortsieg damals wiederholt und war.
Hab ich gleich noch ein paar Zahlen, können wir gleich noch ein bisschen untermauern. Aber dann passiert eben das, was dir mit so einem Gegner wie Mannheim, die momentan völlig verunsichert sind, in so einer Partie eben passiert. Die haben das erste Drittel überragend gespielt. Die haben nur nicht getroffen.
Ja, absolut.
Schießen die in den ersten 2-3 Minuten das Tor und die Chancen waren dafür da, dann will ich nicht wissen, wie das Spiel im Zweifelsfall ausgeht. So werden, je länger das Ding bei 0-0 ist, werden die Fragezeichen über den Mannheimer Köpfen größer. Und wenn dir dann auch noch sowas passiert, dass die Haie im Prinzip mit der ersten Chance, vielleicht nicht ganz, aber mit einer der wenigen Chancen, die sie hatten im zweiten Drittel, in Führung gehen. Dave McIntyre mit einem Abstauber nach Wohlgemutschuss.
Das war aber von Tiefensee eine astreine Einladung.
Genau, also. Richtig, wo man dann eben auch sagen muss, ne, das ist der Punkt. Während auf der anderen Seite Anschitschka alles wegzaubert, was zu halten ist, legt Tiefensee McIntyre das Ding auf. Und ich habe abends noch mit Sven telefoniert und der Sven hat einfach gesagt, ja, hätten wir heute die Goalies getauscht, wäre bei euch Tiefensee im Tor gewesen und bei uns Antischka, wir hätten das Ding gewonnen als Mannheim. Und da muss man ihm natürlich dann auch zustimmen wahrscheinlich.
Ja, hat er wohl recht mit.
Ne? Also von daher, ja, mit dem 1-0, ne? Wie gesagt, die Fragezeichen werden größer, die Haie treffen kurz vor Ende des zweiten Drittels in Überzahl zum 2-0, Alex Grenier. Sehr schön herausgespielt, sehr geduldig gespielt mit einem André Schuster, der die Bailen-Position übernimmt. Kommen wir natürlich gleich noch dazu, zum Thema Bailen. Und im letzten Drittel kann am Anfang natürlich auch der Anschlusstreffer fallen. Kühnhackl oder der Lattenschuss, ne?
Ja, absolut. Also alles in allem muss man mal festhalten bei dem Spiel. Du hast ja nach dem Spiel auch an der Reaktion des Mannheimer Publikums gemerkt, dass da niemand irgendwie ja enttäuscht war vom Adlerspiel. Ne? Die waren ja im Grunde zufrieden mit dem, was die Adler gezeigt haben. Nur, du hast ja gesagt, die haben halt keine Tore geschossen. So, und das zeigt halt wieder, die Haie haben, ja, sagen wir mal so, im ersten Drittel nicht so clever verteidigt. Danach haben sie, glaube ich, in zwei Dritteln nur noch 11 Schüsse aufs Tor zugelassen. Hatten die Adler dann relativ, naja, ich sag mal, gut im Griff. Ne, bei der ganzen Qualität, die bei den Adlern auf dem Eis ist, ne, kannst du es halt nicht vermeiden, dass sie trotzdem weiterhin zu Chancen kommen, egal wie groß das Fragezeichen über dem Kopf ist. Aber bei den Haien wuchs ein bisschen die Selbstsicherheit, das Ding dann halt mitzunehmen. Und ja, bei den Adlern halt der Zweifel daran, dass sie überhaupt noch ein Tor schießen. Und das war dann die Stärke der Haie an dem Tag oder an dem Abend, gepaart hat mit der überragenden Leistung von Tobi Antschischka.
Und dann hast du natürlich noch einen Doppelpack im letzten Drittel, ne?
Ja.
47. Minute, Elias Lindner, erstes Haie-Tor. Glückwunsch nochmal von der Stelle. Freddy Storm aus der Luft, eine Reingabe von Moritz Müller am langen Pfosten reingedrückt. Und da war die Luft bei Mannheim raus.
Ja, die wollten halt nachher so dieses eine Tor dann irgendwo doch noch machen, aber da kam halt dann nicht mehr viel.
Aber das 4-0 natürlich trotzdem ein guter Sieg für die Haie, ne? Wie gesagt.
Wichtig vor allen
Dingen. Wichtig vor allen Dingen. Gegen einen Gegner, der sowas dann eben momentan in der Situation auch zulässt.
Aber, man kann aber natürlich. Nur mal ganz kurz einsagen, ne? Du hast ja eben schon gesagt, so, also wenn die Adler im ersten Drittel früh das 1-0 machen, ne, dann muss ich nochmal auf das Derby zurückkommen. Im Grunde, die Vorzeichen oder so wie der Spielverlauf gewesen ist, Derby Mannheim, das hätte 1-1 das gleiche sein können.
Ja.
Ne? Also gravierend anders war das Spiel in Düsseldorf jetzt auch nicht. Gut, nach dem ersten Drittel waren die Torschussstatistik angeblich ausgeglichen oder nahezu ausgeglichen. Und auch da, im Grunde, wer das erste Tor gemacht hat, ja, dann sind alle Dämme gebrochen auf Heilseite. Und hier ist jetzt nicht alle Dämme gebrochen bei Mannheim, aber ist halt auch das erste Tor. Und dann, ja, musst du halt von deinem Gameplan irgendwie abweichen, bist du überhaupt nicht in deinem Spiel drin oder.
Plachter fällt dir noch aus.
Plachter fällt dir auch noch aus, ne? Jetzt auch langfristig, glaube 6 bis 8 Wochen. Gute Besserung nach Mannheim in der Sache dann. Es sind alles so Dinge. Und da muss ich dann wieder sagen, da hast du wieder dieses, ja, die Nicht-Balance der Haie. Du weißt halt nie, was du bekommst, ne? Normalerweise denkst du dir, letzte Saison hatten wir es ja so oft, ne? Ich schlucke ein Gegentor, schaffen es dann die Spiele noch zu drehen und umzubiegen. Diese Saison ist es dann eher so, ja, fällt dann das erste Tor auf der anderen Seite, kannst fast einen Haken daran machen, dass die Haie verlieren.
Ja, und ich habe ja gesagt, ich habe noch zwei Zahlen zu Tobi Antschitschka. Bei den beiden Shutouts gegen Berlin und gegen Mannheim hat er insgesamt beide Spiele zusammen 80 Schüsse pariert. Ja, und beide Spiele zusammen hatten die Gegner 8,3 Expected Goals.
Oh Gott.
4,67 Berlin und 3,63 Mannheim.
Wahnsinn.
Das war bei Berlin, war es 2,12 für die Haie, 4,67 für Berlin. Also im Prinzip das Doppelte für Berlin an Expected Goals von den Chancen her. Jetzt gegen Mannheim noch mal krasser, 1,28 zu 3,63, also knapp dreimal mehr Expected Goals für Mannheim.
Aber jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage.
Na klar.
Wie schwer oder wie sehr hat das Fehlen von Nick Balen die beiden Shutout-Spiele in Berlin und Mannheim beeinflusst?
Deutlich.
Und zwar, weil?
Weil die Haie deutlich defensiver gespielt haben. Und zwar bei beiden Spielen, und das war ja nicht nur Berlin, da kam ja auch noch dann in Schwenningen, wo die Haie gewinnen. Da kriegen sie zwar zwei Gegentore, ja, aber das war der höchste Expected Goals Wert, den die Haie diese Saison zugelassen. Schwenningen hatte Expected Goals von 5,07. Und machen nur zwei. Und die Haie machen drei Tore aus 1,54 Expected Goals.
Ich wollte es nur mal so in die Runde schmeißen.
Ja, und das
mag der ein oder andere ja auch noch was dazu schreiben, seine Meinung, seine Sichtweise dazu, wie das so das Haie-Spiel aktuell beeinflusst und ob es das jetzt von den Ergebnissen her halt positiv beeinflusst und ob das halt ja ein Trend sein kann für den Rest der Saison, wenn Nick Balen dann mal wiederkommt, vielleicht die Offensive ein bisschen weniger oder zurückzufahren, eher auf Defensive zu setzen, man weiß es nicht. Also ich kann mich noch erinnern, Nick Balen hat irgendwann mal im Interview gesagt, das, was wir jetzt diese Saison spielen, wir haben ein verändertes System und so richtig zum Tragen kommt das erst in den Playoffs. Da sieht man erst so richtig die Stärke dieses Systems, ne? Ja. Dass sie halt quasi die ganze reguläre Saison darauf hinarbeiten, für die Playoffs gerüstet zu sein und dann das System drin zu haben. Nur, da habe ich ein großes Fragezeichen im Kopf, wie das funktionieren soll. Weil sie zeigen ja immer wieder diese zwei Gesichter, ne? Wenn sie halt, sag mal, gnadenlos defensiv spielen, sind sie scheinbar erfolgreicher, als wenn sie halt himmelhoch jauchzend offensiv spielen wollen.
Ja, das bleibt abzuwarten, ne? Kommen wir doch einfach mal dazu. Thema Nick Balen, ne, ist ausgefallen beim Sieg gegen Ingolstadt, hat einen Kniecheck von Kraus bekommen, hat eine Knieverletzung, das haben die Haie ja bekannt gegeben, mehrwöchige Pause. Ich habe ihn gesehen nach dem Spiel auf Krücken aus der Kabine raus. Ich bin natürlich kein Arzt, ich bin kein Fachmann, ich hatte aber in meinem Leben selber schon mal die ein oder andere Knieverletzung im Fußball. Ich sage dir, den sehen wir vor Februar nicht wieder. Vielleicht kommt, sagen wir mal, vielleicht letzte Januarwoche, wenn es gut läuft, aber ich sage, das geht Richtung Februar.
Ja, ich möchte dir ja gerne widersprechen, irgendwas Positives dazu sagen, aber von all dem, was ich bisher gehört, gesehen, gelesen habe, kann ich dir da leider nur zustimmen. Also wenn wir Glück haben, irgendwann Ende Januar, aber ich glaube es eher nicht.
Das einen freut, das anderen leid, ne? Ausfall in der Verteidigung heißt mal wieder Eiszeit für Nick Eichinger. Und ich will es jetzt nicht jinxen, ich werde es nicht sagen, aber ihr könnt ja mal gucken, wie die Heilquote ist, wenn Nick Eichinger spielt. Die ist ungefähr so gut wie bei Tobi Antschitschka.
Okay, das reicht.
Also von daher, Nick Balen natürlich ein Ausfall, den die Haie erstmal verkraften müssen. Ja, wir haben es in letzter Zeit schon mal häufiger gesagt, ne, das ist vielleicht in der Defensive jetzt vielleicht nicht der Ausfall, der jetzt der Haie-Defensive sehr wehtut, aber wenn du dann guckst nach vorne, der ist wieder mal der sechstbeste Haie-Scorer, ne, das ist der beste Verteidiger bei den Haien, was die Scorer-Punkte angeht, mit 19 Punkten aus 22 Spielen, die er gemacht hat, wie gesagt, war ja schon mal vorher ausgefallen und die meisten Schüsse bei den Haien, ne? Und das, obwohl er 4 Spiele weniger hat als die anderen. Nur seine Effizienz dieses Jahr mit 4% Schussquote lässt halt im Vergleich zum letzten Jahr zu wünschen übrig. Und das ist halt der Punkt, ne? Wo man dann sagt, eine -6 oder so gehabt am Ende jetzt?
Ja, ich glaube schon, ja.
Irgendwie sowas. Wo man dann sagt, ja, er kassiert dieses Jahr deutlich mehr als letztes Jahr, ne?
Ja. Das ist halt richtig. Und da weiß ich halt nicht, wie weit halt dieses Spielsystem, was die Haie halt wohl spielen wollen oder gespielt haben, ja, ihm zugekommen, ne? Also offensiv läuft es halt nicht so gut, wie man es schon gesehen hat. Defensiv dafür, ganz ehrlich, ist das eigentlich wieder genau dasselbe, was wir letzte Saison auch schon hatten. Nur letzte Saison hat er halt das, was in der Defensive nicht so gut gelaufen ist, durch seine überragende Offensive halt kaschieren können, ne?
Ja.
Sodass man weniger darüber gesprochen hat. Und diese Saison fällt es halt nun mal mehr auf. Und das sind halt auch Dinge, die muss man halt zumindest mal anmerken. Das wird er selber wissen, das wird das Trainerteam wissen und da wird es irgendeine Lösung für geben müssen.
Ja, und man guckt ja, wenn man einfach mal guckt, ne, punktetechnisch im Vergleich zum letzten Jahr mit 22 Spielen, jetzt schaue ich mal gerade, wie es da aussah, bis später, gucken wir mal, bis Spieltag 25 in der letzten Liga, in der letzten Saison, da kommt das, er kommt genau hin, ne, da hatte er weniger Assists, aber 4 Tore mehr. Das heißt, er hatte letztes Jahr in 22 Spielen 20 Punkte und jetzt hat er in 22 Spielen 19 Punkte. Wie gesagt, weniger Tore, mehr Assists. Viertbester Scorer der Liga. Geteilt bester Vorlagen oder die zweitbester Vorlagengeber, wenn man sich die direkten Assists anguckt unter den Verteidigern. Und geteilt viertbester Scorer, wenn man sich eben Tore und primäre Assists zusammen anguckt. Also das heißt, er ist an den Toren immer direkt beteiligt und nicht erst, weil er irgendwie einen Aufbaupass spielt und dann vorne ein Querpass kommt oder ähnliches. Nein, die meisten legt er eben selbst auf. Und auch wenn viele nicht zufrieden sind, er ist damit immer noch auf 4 in der Liga. Und dann sind davor natürlich mit Mattinen und Matuschkin 2, die sind neu in die Liga gekommen. Die machen ihre Sache momentan überragend, muss man ganz klar sagen. Da ist ein Philipp Brugiser dabei, der natürlich davon profitiert, wie gut es gerade in Bremerhaven läuft. Und dann kommt Nick Bailen. Und der geht den Haien halt offensiv ab. Auch wenn er, wie gesagt, defensiv immer mal für den einen oder anderen Klops gut ist. Und du sagst es, letztes Jahr besser kaschiert, dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut. Und trotzdem, die Punkte, die sind da. Und 19 Punkte gehen dir in einem Spiel ab.
Ja, absolut. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Kritik an der Offensive von ihm äußern. Ne? Also die ist ja nun mal da, hast du ja gerade eindrucksvoll untermauert das Ganze. Aber trotz alledem hat man immer wieder das Gefühl, ich zumindest, dass der eigentlich aufgrund dessen, was er letzte Saison gezeigt hat, man den Eindruck gewinnen muss, der kann eigentlich mehr.
Ja, und ich kann dir genau sagen, wo er mehr kann. Letztes Jahr hat er eine deutlich bessere Schussquote gehabt. Ne? Letztes Jahr hat er 10,45, also knapp 10,5% getroffen, war damit in den Top 10 der Verteidigern, war aber bei weitem der Verteidiger mit den meisten Schüssen. Das ist er dieses Jahr nicht. Da gibt es Verteidiger, die schießen häufiger. Die treffen aber eben häufiger als er. Ne? Also ähnlich viele Schüsse, ein bisschen mehr haben die drei vor ihm, Brugiser, Matuschkin und Mattinen. Die stehen aber eben da oder noch ein bisschen drüber, wo Bailen letztes Jahr stand. Und Bailen mit 4,05% Schusseffizienz steht dieses Jahr nur auf Rang 50 bei den Verteidigern.
Okay.
Ja, und das ist halt der große Punkt. Ne? Du siehst auch, hast du auch nach dem letzten Tor, was er letztens gemacht hat, hast du gesehen, wie wichtig dem das war, ne? Dass der mal wieder getroffen hat.
Hey, ganz ehrlich, also ich glaube, kein Spieler seiner Qualität würde das nicht wurmen, wenn es halt nicht so läuft und man eigentlich weiß, so, boah, ich selber, vielleicht erwartet sich ja von sich selber auch mehr, ja, und ja, weiß, dass da mehr kommen kann. Nur, wie gesagt, diese Saison irgendwie pickt es dann halt noch nicht so richtig. Ne?
Ja.
Ob es jetzt an irgendwie einer veränderten Spielweise oder System liegt oder Spielzügen liegt, was die Haie halt diese Saison spielen. Ich habe es ja, glaube ich, Anfang der Saison schon mal gesagt. Er ist ja diese Saison immer wieder mal wieder gerne im Slot gesichtet, wo ich mich immer gefragt habe, so eigentlich ist seine
Ja, er bewegt Position sich halt viel, ne? Linie.
Ja, an der blauen Linie halt sein fixer Spot und da hat er seine Stärke. Lass ihn da einfach stehen, das Spiel aufziehen und sein Spiel durchziehen. Und stattdessen, der rotiert halt durch den Slot auf den Flügel, hinters Tor. Der ist halt überall. Und
muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe den da nicht. Und das ist halt nicht seine Stärke. Auch wenn er da jetzt schon ein, zwei Tore gemacht hat. Im Rush, ja, kann er gerne mit vors Tor gehen. Ne? Hat er letztes Mal auch gemacht und da seine Tore gemacht und seine Stärken ausgespielt. Aber bitte nicht im Positionsspiel im Powerplay. Da gehört er einfach nicht auf den Flügel oder vors Tor.
Ja. Jetzt haben wir lange drüber gesprochen, was Heiden mit Nick Bellen abgeht. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn er wirklich so lange ausfällt, wie wir denken, dann werden die Haie wohl nachlegen müssen auf der Verteidigerposition. Nick also, Eichinger hin oder her, das ist ein Punkt, wo man dann jetzt damit rechnen muss, dass die Haie noch mal zuschlagen auf dem Markt. Und wir haben natürlich wieder mal die Fühler ausgestreckt und haben mal geguckt, was der Markt noch hergibt. Wir sprechen jetzt nur über Rechtsschützen, die entweder auf dem Markt sind oder die in Verträgen sind, wo wir denken, da wäre es möglich, dass die Haie die für die Saison da rausbekommen. Und wenn man dann auf die Spieler ohne Vertrag guckt, da sind schon so ein paar Namen dabei. Da ist ein Cody Golubev dabei, letztes Jahr in Bern mit dabei. Hatten wir vorher auch schon mal auf der Liste für die Haie. Da ist ein Stefan Elliott mit dabei, letztes Jahr zweite Liga in Schweden, hat aber eigentlich noch ein bisschen was mehr im Tank. Da ist ein Thomas Cemic mit dabei, letztes Jahr in der SHL, aktuell ohne Vertrag. Auch nicht rausfindbar, ob irgendwie Karriere beendet, was aber komisch wäre mit unter 30 oder ähnliches, Verletzung auch nicht bekannt. Jason Demers, letztes Jahr AHL, hat's bei Edmonton dieses Jahr versucht, ist nicht in den Kader gekommen, ist momentan ein Free Agent in der AHL. Ein Matt Tennyson hatten wir letztes Jahr mal auf dem Schirm auch. Der ist momentan auch noch ohne Vertrag. Alles Rechtsschützen, alles ein relativ guter Frame. Und eben alle zu haben, ist aber die Frage nach der Spielpraxis natürlich. Ne?
Ja, natürlich. Das ist halt immer so die Frage. Ne? Wenn man sich das nochmal so anguckt, es sind schon ein paar illustre Namen auf dem Markt. Ne? Das wird das sicherlich seinen Grund haben, warum sie bisher halt noch nirgendwo untergekommen sind. Wenn man das jetzt mal so von oben herab durch, ne, Schimmich, hast du nicht gerade gesagt, unter 30, also das ist eigentlich ein Spieler, dann müssten die Vereine eigentlich hinterher sein, so einen zu kriegen. Wenn es jetzt einfach so danach geht, zu gucken, wer könnte davon am realistischsten sein und den Haien vielleicht auch am meisten, oder nicht vielleicht, aber am meisten weiterhelfen. Und da würde ich jetzt mal nicht hundertprozentig auf die Fähigkeiten von Nick Bellen eingehen, ne, das ist irgendwie.
Du wirst keinen Spieler wie Nick Bellen finden.
Aktuell. Nein, ich konnte zum jetzigen Zeitpunkt sowieso nicht. Ne? Also davon kann man sich verabschieden. Aber wenn es halt darum geht, irgendwie, sagen wir mal, einen Spieler zu finden, der ja von jedem so ein bisschen was mitbringt, ne? Und dann idealerweise auch noch gut Schlittschuh laufen kann und auch noch defensiv was mitbringt, was den Haien helfen könnte, dann kommst du meiner Meinung nach nicht an Cody Golubev vorbei.
Aber vielleicht ja mit den Spielern, die noch unter Vertrag stehen, Markus. Gucken wir doch da mal ein bisschen drauf. Auch da haben wir ein bisschen uns das Ganze angeguckt. Und wie gesagt, das sind Spieler, die spielen momentan alle, die performen eher unter oder sind in schwächeren Ligen, wo man sagen kann, da wäre ein Wechsel in die DEL vielleicht nochmal eine sportliche Herausforderung. Und es sind Spieler, bis auf einen, alle Rechtsschuss und kennt vielleicht sogar die Liga auch. Also ich habe in der schwedischen Liga, in der SHL 5 gefunden, mit einem Matt Kaito, Zach Utari, Frederik Allard sind dabei.
Lass mich da bitte ganz kurz einhaken bei
immer. Matt Kaito.
Du hast ja gerade eben gesagt, Spieler, die unterperformen. Also bei einem Matt Kaito musst du mir das bitte erklären.
Ach, da rufe ich mir auf, sage ich dir jetzt gleich. Ich habe mir da nicht bei jedem was dazugeschrieben, natürlich.
Guck jetzt mal auf die letzte Saison. Also letzte Saison hat er in 52 Spielen 24 Punkte gemacht. Davor die Saison in 49 Spielen 24 Punkte. Davor in 51, 31 und so weiter und so weiter. Diese Saison liegt er in 13 Spielen bei 11 Punkten. Der war scheinbar verletzt, weil Projection liegt bei 40 Spielen und 33 Punkten aktuell. Ich erneuere meine Frage nochmal. Wo underperformt der, bitte?
Oh, den habe ich, glaube ich, genommen, weil er bei Lexans warte. Wie war das? Oder habe ich den wegen der Verletzung genommen? Irgendwas war da. Auf jeden Fall habe ich ihn mit in der Liste. Aber ja, Matt Cato kann man vielleicht drüber streiten. Aber ich habe ja noch ein paar andere Namen.
Ja, ich wollte das aber, fiel mir ja, nur ein und dann so, ach, ich glaube, da muss ich mal.
Okay, Matt Cato gebe ich dir. Ich habe ja noch ein paar andere Namen. Da gucken wir in die als Svenskan, Chad Billens, ehemals Adler Mannheim, kennt die Liga. Es gibt ein paar Verteidiger in Finnland, die nicht ganz so produzieren. Unter anderem ein Reece Scarlett aus Frankfurt letztes Jahr bekannt. Gute Verteidiger aus der Eis, aus Österreich. Für die ist der Sprung in die DEL immer noch mal was höher. Ein Davis Van Dan kennt man aus Frankfurt letztes Jahr. Ein Dylan McPherson scored gut. Spieler, die in der KHL ein bisschen untergehen und da natürlich dann eben auch nicht glücklich sind. Ist halt immer die politische Sache natürlich. Lassen wir mal außen vor. Nick Milosch, Nick Ebert. Jeremy Blaine aus Tschechien spielte da eine sehr gute Rolle bei Mountfield.
Kennt doch jemand bei uns.
Aber genau, das ist der Punkt, der hat 2 Jahre unter Uwe Krupp in Prag gespielt. Ne? Und dann kommst du in die Slowakei und gehst unterklassig noch nach drüben. Da hast du Namen wie Sina Akolaze, Sean Lalonde, Mikko Kusa, Jane Smerick. Jane Smerick übrigens der einzige Linksschütze in der Liste. Der ist aber Top-Verteidiger aktuell punktemäßig in der ECHL. Und da wäre natürlich die DEL wahrscheinlich allein gehaltstechnisch nochmal ein Schritt nach vorne für ihn und von der Competition her. Und er hat in Bietigheim damals gezeigt, dass er es kann.
Das ist korrekt. Also,
Namen.
Seht, oder wie ihr hört, besser gesagt, nicht wie ihr seht, weil ihr habt die Liste ja nicht vorliegen. Der Markt würde schon den einen oder anderen Namen hergeben. Es hat nur die Frage, wollen die Haie denn überhaupt?
Wie gesagt, ich kann es mir nicht anders vorstellen, wenn du wirklich auf Balen so lange verzichten musst. Wenn er natürlich früher wiederkommen sollte und meine Prognose nicht stimmt, dann musst du es vielleicht nicht, aber jetzt wirklich 1,5 Monate ohne ihn stelle ich mir schwierig vor, wenn du nicht nachlegst und das Ganze versuchst mit 7 Verteidigern, mit Eichinger und Glötzl und Senhen durchzuziehen, dann werden die Spiele wahrscheinlich alle ähnlich wie gegen Mannheim und Berlin. Und wenn du keine Topleistung von deinem Goalie kriegst, dann wirst du sie verlieren. Kriegst du sie, hast du eine Chance auf den Sieg. Und ich glaube, das ist ein bisschen wenig.
Aber wir kennen doch alle im weitesten Sinne so ein bisschen die Gedankenwelt der Haie und vielleicht auch der Offiziellen und so. Und die Ergebnisse, die letzten beiden, stimmen ja jetzt wieder. Von daher.
Ja, aber du kennst ja auch Uwe Krupp, der die letzten Jahre immer gesagt hat, man guckt den Markt sich immer an. Und wenn es sein
das
muss.
Das ist der Standardaussage. Als guter Trainer oder Sportmanager musst du das sagen.
Ey, wenn du die Möglichkeit kriegst, wirst du es machen. Wenn du die Möglichkeit nicht kriegst.
Dafür hat man sich ja noch Lizenzen aufgespart. Das ist ja völlig logisch.
Ja, und dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, so eine Lizenz zu ziehen.
Schauen wir mal.
Ja, hast recht. Lassen wir uns die nächsten Tage mal überraschen, was da passiert. Wir konnten Uwe Krupp ja noch nicht fragen, waren ja in Mannheim nicht vor Ort, heißt, konnten da noch nicht fragen. Und nach dem Ingolstadt-Spiel war es eben auch noch nicht bekannt. Aber vor nach dem Ingolstadt-Spiel gibt es natürlich später auch noch ein paar O-Töne, Pressekonferenz mit Uwe Krupp sowie Interview mit Justin Schütze, schon mal als Hinweis, was am Ende kommt. So, Markus, jetzt haben wir einen Spannungsbogen lang genug gemacht, würde ich sagen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Legen wir los. Was machen wir denn zuerst? Verlängerung, oder? Die steht nämlich schon öffentlich.
Wir fangen mal mit der Verlängerung an, weil es ist ja heute öffentlich geworden, von daher. Machst du, mal ich.
Die Bild berichtet, dass Gregor McLeod in Köln verlängert hat. Ich glaube, Salaire stand auch mit dabei für den neuen Vertrag, ne?
Das ist relativ ungewöhnlich,
ist 190.000. Das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Anstieg für ihn und würde ihn zu einem der bestbezahlten Spieler im Kader machen, der ja meiner Meinung nach ja auch ist.
Yep.
Also von der Qualität her auf jeden Fall. Damit sollten die Haie auf einer wichtigen Position schon mal gut gearbeitet haben und damit dürfte der Heiligabend für den Haie-Adventskalender gesichert sein.
Ganz wichtige Verlängerung.
Letztes Jahr war es Nick Balen an Heiligabend, ne?
Ja, wie gesagt, also ganz wichtige Verlängerung. Eigentlich
der neue Dreh- und Angelpunkt im Heil-Kalem-Heil-Spiel. Von daher Pflichtverlängerung.
Und dann kommen wir zu einem Namen, den haben wir im Sommer schon mal gehört. Und jetzt verdichten sich die Anzeichen bis zu, wir sind uns, ja, eigentlich sind wir uns sicher, ne?
Also eigentlich sind wir uns sicher. Also wir haben es, wie du hast gerade schon gesagt, wir haben es im Sommer schon gehört und jetzt mehren sich die Anzeichen. Es kommt jetzt aus mehreren Ecken, wurde es uns zugetragen, dass Alexander Ehl von der DEG nächste Saison bei den Haien spielt.
Ja, nächstes Jahr dann, so wie es aussieht, mit dem Hai auf der Brust. Wir haben das letztes Mal schon angekündigt, das müssen wir jetzt ein bisschen verschieben, aufgrund der Causa Belen, die wir ja jetzt hatten, wo man natürlich mal eher gucken kann. Aber wir hatten ja gesagt, wir gucken uns den deutschen Markt für nächstes Jahr mal an. Und mit dem, was wir aus dem Sommer schon wussten, hätten wir Alex Ehl an der Stelle dann auf jeden Fall auch genannt. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen beschleunigt. Deutscher Markt haben wir dann für nächste Woche nochmal mit auf dem Zettel. Gucken uns das da dann nochmal an. So wie wir das jetzt für den Markt für Nick Bailen gemacht haben, eben dann auch mal, was läuft an Verträgen von deutschen Spielern aus, wo man als Haie vielleicht nochmal sagen kann, da muss man nochmal ran, haben wir letztes Mal schon alles gesagt, wer da schon alles woanders genannt ist. Jetzt haben wir dann eben auch mal endlich einen Namen für die Haie, den wir da verkünden können.
Ja, und ansonsten ist es auch, was so Verträge angeht oder Gerüchte angeht, echt ruhig, ne? So zum Jahresende hin.
Ja, zumindest bei den Haien, ne?
Ja, aber auch so generell, so hört man relativ wenig zurzeit, ne?
Ja, bin mal gespannt, ob das jetzt so rund um die Weihnachtszeit nochmal ein bisschen in Fahrt kommt oder ob das dann eben erst so nach dem Jahreswechsel dann wieder mehr Fahrt aufnimmt. Wenn wir uns jetzt die letzten Spiele angeguckt haben, wir haben uns Nick Bailen angeguckt, wir haben uns potenzielle Neuzugänge und Vertragsverlängerungen angeguckt. Die DEL hat heute gepostet, dass die Liga auf Rekordkurs ist. Zuschauerzahlen in der Penny DEL steigen deutlich. Heißt das, 13 von 14 Clubs mit Besucher plus, die Haie mit knapp 17.000er Schnitt, was den Schnitt angeht, natürlich weit vorne.
Es ist und bleibt der absolute Wahnsinn.
6.800 Fans im Schnitt. Das sind mehr als 10% mehr als letztes Jahr. Bei 6.094 war man da. Und Bestmarke 15-16 waren 6.647. Auch die übertrifft man. Ja, das sind Steigerungsquoten, die sind wirklich gut, ne? Also Straubing plus 23%, Berlin plus 22%, Köln und Ingolstadt plus 20%, Schwenningen plus 17%, Wolfsburg plus 13%, man höre und staune. Einzig und allein Iserlohn mit einem leichten Abflachen der Zuschauer, was natürlich der Tabellenposition der Roosters dann natürlich auch ein bisschen geschuldet ist. Absolut. Und nachdem die Liga das auf letztes Jahr gemünzt hat, habe ich eine Anfrage gehabt in einer anderen Gruppe oder beziehungsweise ich habe gelesen, dass jemand gefragt hat, wie es denn in der Saison 1920, also vor Corona war, und dann habe ich mir die Zahlen mal für da angeguckt, da nicht gerechnet auf die Saison, sondern wirklich auf denselben Zeitpunkt, heißt circa Hälfte der Spiele gemacht, haben die Haie, habe ich jetzt keine Prozentzahlen, sondern nur ganze Zahlen, die Haie plus 4.000 Euro mehr im Schnitt. Ne? Das sind jetzt wenigstens 16,6 Zuschauer natürlich. plus 4.000 Zuschauer mehr im Schnitt waren damals irgendwo bei 12,5. Berlin 1.600 mehr. Augsburg 300 mehr, Schwenningen 700 mehr, Wolfsburg 400 mehr, Straubing 500 mehr. Bisschen abfallen, Mannheim minus 600, Iserlohn minus 100 im Vergleich zu damals, ebenso die DEG minus 100 und ex aequo Bremerhaven quasi plus minus 0, ansonsten alle leicht im Plus dann auch noch.
Oh, sind doch schöne Nachrichten für die Liga.
Ja, und wir haben mal ein bisschen geguckt, ne, für die nächsten Haie-Spiele, Freitag Straubing, Oberrang 2 noch nicht im Verkauf, Oberrang 1 quasi ausverkauft, Sonntag Nürnberg, da ist der Oberrang 2 teilweise schon im Verkauf drin, Oberrang 1 bis auf ein paar Restplätze im Gästeblock und so ein paar Einzelsitze ausverkauft, Oberrang 2 würde ich sagen, ist so der halbe Block schon im Verkauf. Ja, ja, so von dem, was wir sehen, könnte man das so sagen. Dann flacht es erfahrungsgemäß ein bisschen ab. Das ist Wolfsburg, das ist ein Donnerstag, das ist knapp vor Weihnachten, das ist ein Donnerstag, das ist kein normaler Spieltag eigentlich vom Datum her. Und vom Wochentag her würde ich aktuell so auf 12.000 verkaufte Tickets schätzen.
Ja, aber ganz ehrlich, es flacht ab. Wir reden von einem Wolfsburg-Spiel an einem Donnerstag. Da waren wir in der Vergangenheit froh, wenn da überhaupt 10.000 Leute Richtung Arena gepilgert sind. Und wir reden jetzt davon, 12.000 ist flach.
Warte, also, pass auf, wir haben doch die perfekte Statistik von letztem Jahr. Wir hatten Wolfsburg letztes Jahr auch zweimal in der Arena an einem Wochentag. Wir hatten Spieltag, das war ein Mittwoch, glaube ich, waren es 10.500. Ja, und dann kamen sie ja Mitte Oktober nochmal, das war auch unter der Woche, da waren es 15.800, da war aber irgendeine Aktion.
Ja, gut, ne? Also von daher.
Das muss eine Aktion gewesen sein, weil das war bis zum Derby kurz vor Weihnachten war das meistbesuchte Spiel der Haie und das ist immer noch auf die Saison gesehen in den Top 5 oder Top 6 der Spiele letztes Jahr von den Zuschauerzahlen. Also ja, es geht aber eben mit Aktion. Und ich meine, Wolfsburg gab es jetzt auch eine Aktion für, von daher, da geht noch was. Frankfurt, zweiter Weihnachtstag, geht schon wieder Richtung Oberrang 1 ausverkauft. Gästeblock ist komplett ausverkauft. Und das sind jetzt noch 14 Tage bis dahin. Da wird auch der Oberrang 2 nochmal in den Verkauf gehen. Düsseldorf, 28. rappelvoll. Na, wer da noch ein Ticket kriegen will, der muss sehr viel Glück haben oder wahrscheinlich irgendwo teuer kaufen. Macht das nicht, guckt lieber in die gängigen Gruppen bei Facebook, wo Menschen Tickets dann eben die Karten zu einem oder zum normalen Preis anbieten. Anfang nächstes Jahr Iserlohn, München auch schon wieder relativ gut mit dabei, was den Vorverkauf angeht. Also da bleibt es bei den Haien so, dass die Zuschauerzahlen dieses Jahr auf einem sehr, sehr hohen und sehr guten Niveau sind.
Da rappelt es in der Kasse.
Ja, jetzt haben wir es schon gesagt, ne? Freitag Straubing, Sonntag Nürnberg. Kleiner, wer heute Abend noch den Sharkbait hört, das wird ein bisschen schwierig, guckt aber im Zweifelsfall gerne nochmal in den Haier Adventskalender, da kann man heute Mitglied im e.V. werden, das kostet 100 Euro im Jahr und bekommt dafür 2 Tickets für das Spiel gegen die Iserlohn Roosters am 13. Februar im Wert von mindestens 70 Euro. Das heißt also quasi, wer sowieso dahin gehen will und etwas teurere Karten haben will, der kauft einfach sich eine Haie-Mitgliedschaft und kann zu zweit dann zu diesem Spiel gehen. Das ist mal eine der schöneren Aktionen dieses Jahr im Haie-Adventskalender, muss man sagen.
Oh ja, sehr gut.
Ja, Straubing, Markus, Freitag. Wagst du eine Prognose? Die Straubing-Spiele waren beide extrem knapp diese Saison.
Meine Prognose lautet, für Freitag, wer das erste Tor schießt, gewinnt.
Wie war das denn bei den beiden Spielen gegen Straubing bisher in der Saison? War das nicht immer genau umgekehrt?
Das mag sein, ja, aber ich sag, Freitag, wer das erste Tor schießt, gewinnt.
Also ich untermauer das jetzt halt. Ich gucke jetzt natürlich nochmal nach.
Guck du mal nach. Also ich befürchte, dass es am Freitag eine Defensivschlacht gibt.
So,
weil Straubing zeigt die Saison, was sie defensiv drauf haben. Die Haie haben jetzt auch gezeigt, dass sie defensiv irgendwie doch wieder können. Also von daher.
In Straubing. Erstes Tor, Parker Tuomi.
Ja.
3-1 Führung für Straubing. Haie gewinnen 4-3. Dann die Partie in Köln zuletzt, das ist ja noch gar nicht so lange her, hat Straubing auch zuerst getroffen. Na gut, dann mit 2-0 in Führung gegangen, die Haie sind nicht mehr richtig rangekommen, am Ende noch das 2-3 gemacht, aber eben den Ausgleich nicht mehr. Wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, 24.11., roundabout, ein bisschen mehr als 2 Wochen.
Deswegen, also wie gesagt, wer das erste Tor schießt, gewinnt Freitag.
Kannst du denn zu Hause so defensiv spielen? Das ist ja so, dass die Haie natürlich auch diese Defensivschlachten in Berlin und in Mannheim hatten.
Also, ob du das kannst, darf man nicht in Frage stellen. Haben sie ja gezeigt, dass sie es können. So. Und ganz ehrlich, gegen Straubing weiß da eigentlich inzwischen, oder weiß jeder ganz genau, gegen Straubing anrennen und versuchen, da was zu reißen. Berlin im Heimspiel gegen Straubing, die sind auch angerannt wie bescheuert und Straubing hat zwar halt, ja, defensiv ganz entspannt runtergespielt, hat in Berlin gewonnen. Also, Straubing kann Defensive zu Hause wie auswärts. Straubing spielt das System echt gut und darauf müssen sich die Haie einstellen und ganz ehrlich, ins offene Messer laufen gegen Straubing sollten die Haie auf keinen Fall.
Ja, wenn dir das passiert, dann machst du auch was falsch, weil das weißt du ja eigentlich, ne?
Ja, und vor allen Dingen Special Teams.
Special Teams, immer wichtig. Haie, bestes Powerplay der Liga, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Jetzt, wie gesagt, auch ohne Nick Bayen zuletzt getroffen. Mit, lass mich nicht lügen. Und damit ich das auch nicht tue, gucke ich auch noch mal schnell nach. Auf der DEL-Seite, ich liebe das ja, 24% aktuell, 24 Tore in 100 Powerplay-Situationen, also wirklich eine glatte Zahl, Frankfurt auf 2, München auf 3, Bremerhaven auf 4, sind die einzigen 4 Teams mit über 20%. Allerdings, mit dem Mann weniger sieht es für die Haie dann auf der anderen Seite nicht so gut aus, da gibt es eben nur 4 Teams, die schwächer sind als die Haie.
Ja, da ändert sich auch irgendwie gefühlt nichts dran. Also.
Ja, und wir sagen es ja immer wieder, ne, die meisten Shorthanded-Situationen somit entsprechend zusammen mit der DEG auch die meisten Shorthander gefressen, ne, also die meisten Gegentore im Powerplay.
Ja, ist halt nicht gut, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja.
Gut waren dafür die beiden Spiele die Saison gegen Nürnberg, ne? Zu Hause im ersten Spiel und dann in Nürnberg. Erster Sieg in Nürnberg mit 3 Punkten seit, ich glaube, 2018 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja jetzt kommt Nürnberg, genau, richtig daran, kann man es festmachen. Und jetzt kommt Nürnberg wieder in die Arena und ich weiß nicht, wo die Nürnberger da dieses Jahr hinwollen. Ne? Also von der Tabellensituation her sind sie best of the rest. Ne? Aber 29, 28, 26, 23 Punkte, das ist auch nicht gut. Das ist die zweitschlechteste Tordifferenz. Sie sind das zweite Team, was über 100 Gegentore gefressen hat in der Liga.
Ja, aber genau das kann doch wieder zum Problem werden. Zum mentalen Problem werden. Lass die Haie am Freitag gegen Straubing gewinnen, dann ist es der 3. Sieg in Folge. Alle sind wieder himmelhoch jauchzend und freuen sich und sind euphorisiert und dann kommt Nürnberg.
Ja, und Nürnberg hat in den letzten 4 Spielen 3-mal gewonnen. Ne? Und in Wolfsburg würde ich sie auch nicht abschreiben am Freitag. Also von daher, da ist die Form langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast. Markus, was machen wir denn da punktetechnisch?
Also ein Stammzuhörer hat mir letztens gesagt, so euphorisiert, wie ihr immer in die Tipps geht und die Punkte verteilt, ne, wir müssten da mal ein bisschen passiver rangehen an die ganze Sache. Und will ich aber nicht, weil die Haie sollen erfolgreich sein, die sollen die Spiele gewinnen, die sollen sich in der Tabelle im oberen Drittel oder sagen wir mal unter den Top 4, wie Tobias Antschitschka es auch gesagt hat, nach dem Spiel gegen die Adler, wo er gesagt hat, die Haie gehören halt in die Top 4, sollen da ran und da rein und dafür brauchen sie die Punkte und müssen gewinnen. Von daher, ich sag mal nicht 6 Punkte, aber 5 Punkte, bitte, 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 sollten es am Wochenende irgendwie sein.
Ich gehe tatsächlich mit 4 Punkten. Ich sehe ein schweres Spiel gegen Straubing, wo man je nachdem mit einem Punkt sogar zufrieden sein kann, je nach Spiel. Aber gegen Nürnberg musst du einen klaren Sieg holen. Und im Zweifelsfall gewinnst du halt beide Spiele mit 2 Punkten. Nehme ich auch und nehme die 4 Punkte aus diesem Wochenende mit, bevor es dann natürlich Richtung Weihnachten nochmal richtig kracht. Und das heißt,
am Jahresende kommen da noch einige
ja. Highlights auf uns zu und da gibt es noch jede Menge Punkte zu holen.
Also können wir schon mal ganz klar sagen, wir werden nächste Woche bestimmt nochmal aufnehmen vor der Partie gegen Wolfsburg. Und dann wird's halt wirklich knapp, ne? Dann ist 21. gegen Wolfsburg. Dann sind wir mit ein paar, die sie uns angeschlossen haben. Das machen wir die Tage auch gerade fix. Sind wir am 22. in Krefeld gegen Kassel, gucken ein paar Ex-Haie. Die Haie am 23. in Augsburg, 26. gegen Frankfurt, 28. gegen Düsseldorf, 30. in Mannheim. Und vielleicht haben wir dann über den Jahreswechsel mal wieder ein bisschen Luft, weil zwischendrin irgendwo, ich muss auch noch arbeiten tatsächlich zwischen den Jahren, wird es echt schwierig, da noch irgendwas reinzubasteln, ne?
Ja, das müssen wir dann spontan mal gucken. Und auch vielleicht der Aktualität der Ereignisse geschuldet, da mal gucken, wo wir dann vielleicht mal reingrätschen.
Ja. Hast du an der Stelle noch was, Markus?
Höchstens was für die Playlist.
Ja, dann kommen wir jetzt doch zur Playlist. Das wäre jetzt sonst das gewesen, wo ich gesagt hätte, da gehen wir als nächstes hin. Markus, was hast du denn diese Woche?
Das Einzige, was ich dann gehabt hätte, wäre Krefeld gewesen. Das hast du ja schon
kommuniziert. Habe ich schon gesagt, genau.
Ja. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zur Playlist.
Ja, was hast du denn Schönes?
Was habe ich denn für die Playlist? Ja, für mich eher so Richtung Klassiker. Für mich ist es eigentlich Klassiker.
Ja, das kann man schon als Klassiker nennen heutzutage, ja, definitiv.
Okay, gut. Also ich steuere jetzt mal Numb von Linkin Park bei.
Und von mir gibt es heute von Monster Magnet Space Lord.
Sehr gut.
Ja, die Playlist findet ihr bei uns auf der Seite oben verlinkt. Ansonsten einfach mal nach Sharkbite auf Spotify suchen. Guckt, dass ihr die Playlist nehmt, die unser Logo hat. Es gibt wohl noch eine, die so ein bisschen das Ganze kopiert, wo es unser Logo nicht gibt oder die eben ja, schon so hieß, aber mit uns nichts zu tun hat. Da einfach ein bisschen nachschauen. Und ansonsten danken wir an der Stelle einfach mal für den guten Austausch nach der letzten Ausgabe zum Thema Uwe Krupp. Die Umfrage auf Twitter ging, glaube ich, 75 zu 25 gegen Krupp aus. Bei den anderen haben wir um Antworten gebeten. Da war alles mit dabei von muss bleiben, darf bleiben, soll bleiben, bis lieber gestern weg als morgen. Und natürlich ist das ein polarisierendes Thema und wir haben das natürlich auch ein bisschen in die Richtung von der Fragestellung her aufgebaut. Aber jeder darf dazu natürlich seine Meinung haben. Und wie gesagt, wir sind da auch natürlich mit dem einen oder anderen, wo es angesagt war, in den offenen Diskurs gegangen. Nicht bei jedem, das kann man bei der Menge dann auch nicht unbedingt leisten. Aber jeder hat da und darf da seine Meinung haben. Und das ist völlig okay, ne? Also nur weil wir jetzt sagen, wir haben gesagt, nach dem Düsseldorf-Spiel zählen wir ihn an. Und wir sehen ihn ja auch, haben wir eben gesagt, noch nicht so ganz aus der Schusslinie, trotz der zwei Siege. Ne? Lass das jetzt mal bis Weihnachten mit vier Niederlagen enden. Dann bist du wieder an dem Punkt, wo du drüber sprechen musst. Von daher, da müssen die Haie jetzt noch ein bisschen nachlegen, dass da wieder ruhiges Fahrwasser kommt.
Ja, es ist halt immer wieder der Ruf nach der Konstanz bei den Haien. Mal gucken, vielleicht erhören sie ihn ja irgendwann mal.
No, aber das war jetzt eigentlich der Aufhänger zu sagen, schreibt uns gerne, ne? E-Mails, sharkbypod@gmail.com. Geht mit uns in den Austausch, in Kommentaren, in den sozialen Medien. Facebook, Twitter, /X, Instagram, Blue Sky immer noch nicht. Das soll aber jetzt ist. Mal gucken, vielleicht wenn die Folge draußen ist, haben wir das dann auch schon. Das werden wir euch aber dann auch noch mal auf den gängigen bisher sozialen Medien verkünden. Ja, bewertet den Podcast, hilft uns natürlich auch immer ein bisschen weiter. Und wir freuen uns, dass ihr so viel Spaß am Podcast habt. Das zeigt nicht zuletzt, wenn man sich dann sowas wie das Spotify Wrapped anguckt, was es ja auch für die Podcasts gibt. Und auch da kann man natürlich noch mal gerade ein paar Zahlen nennen, wenn die Seite jetzt schnell genug lädt. Das ist die einzige, die ich natürlich nicht aufgerufen habe vorher.
Nicht vorbereitet, Herr Bonk, nicht.
Ja, nicht dran gedacht tatsächlich. Gehen wir in den Jahresrückblick 2023 und gucken mal, was der Rückblick da so für uns bereitstellt. Und zwar, Topfolge, ja, ist relativ egal. Hier googelt der Chef noch selber. Wir haben 49% neue Hörerinnen in 2023.
Danke dafür.
Riesendank dafür. Wir haben ja natürlich 98% Streams aus Deutschland. Das wundert jetzt dann eher weniger an der Stelle.
Woher sind die anderen 2% denn?
Auf 11 andere Länder verteilt, die werden aber dann nicht genannt.
Ach so. Okay, gut. Wahrscheinlich alle Urlauber, alles Urlauber dann.
Ja, sowas in der Art. Wir sind bei den Top 10, da warte ich eigentlich gerade drauf. Die müssten jetzt hier als nächstes kommen. Ja, also wir haben eine Bewertung von 4,7. Auch dafür vielen Dank an alle, die schon bewertet haben, ne, ganz klar.
Danke, trotzdem fleißig weiter voten oder ranken.
So, ein Shoutout an die größten Fans. Genau, da müsste es jetzt kommen. Für 883 gehören wir zu den Top 10 Podcasts, die Sie auf Spotify hören. Bei den Top 5 sind es 669. Und für grandiose 289 Fans ist der Sharkbite der meistgehörte Podcast auf Spotify. Vielen lieben Dank dafür.
Danke dafür und trag das gerne weiter in die Welt hinaus.
Davon leben wir. Ihr merkt, dass wir machen keine Werbung, wir wollen kein Geld und freuen uns trotzdem über jeden neuen Hörer und spread the word. Nehmt weiter so gut teil wie dieses Jahr. Wie gesagt, ne, wer auch noch mal ein paar Wünsche für die Playlist hat, da können wir natürlich so Richtung Weihnachten auch ein paar Wünsche erfüllen von euch und da ein bisschen weiter reingehen. Und jetzt habe ich wirklich nichts mehr, Markus, und sage, ihr Lieben, bis nächste Woche, eine Folge noch vor Weihnachten, jetzt gleich noch die Pressekonferenz und das Interview vom Ingolstadt-Spiel mit Uwe Krupp und Justin Schütz. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, guten Abend. Erstmal danke, Marc. Ja, ich glaube, es war ein enges Spiel. Wir wussten, dass Ingolstadt hier heute kommt und die spielen mit offenem Visier. Wir haben eine qualitativ sehr gute Mannschaft mit viel Talent, mit viel Speed. Die spielen einen unangenehmen Stil mit ihren langen Stretch-Passen und versuchen immer hinter unsere Verteidiger zu kommen. Ich glaube, wir waren gerade im ersten Drittel haben wir gut darauf eingestellt. Insgesamt das Spiel wurde für mich für uns, drehte sich für uns schon mit dem 5-gegen-3-Tor, was wir geschossen haben. Das war ein wichtiges Tor, auch wie Marc schon gesagt hat, dass wir nochmal nachlegen konnten, kurz vor Drittelpause. Das war natürlich dann für uns gut, auch ich glaube für die Mentalität in der Truppe und hat uns ein bisschen Sicherheit gegeben. Aber im zweiten Drittel hat Ingolstadt dann gezeigt, was wir für eine Mannschaft sind. Und wir haben viel Zeit im eigenen Drittel verbracht, haben auch ein paar Fehler gemacht in unserem Scheibenmanagement, wie wir durch die neutrale Zone gehen. Aber insgesamt waren wir, ja, wir waren irgendwie auf der Innenseite und haben Schüsse geblockt und die Zeit, auch die Phasen, wo Ingolstadt stark war, überlebt ohne oder überstanden, ohne großen Schaden zu erleiden. Und dann, wir wussten, dass es im letzten Drittel mit einer 2-1-Führung natürlich eine ganz enge Sache wird und das nächste Tor schon wegweisend sein wird. Und das konnten wir für uns entscheiden. Und wir freuen uns natürlich über die Punkte insgesamt. Ich glaube, eine richtig gute Mannschaftsleistung. Ich weiß, wir haben heute wieder ein Unterzahltor bekommen, aber Unterzahl war wichtig für uns. Sie haben einen guten Job gemacht, waren wieder auf der Strafbank. In den Momenten hat Ingolstadt schon Momentum gehabt. Und wie gesagt, das war vielleicht einer der wichtigsten Momente, ist, dass wir in unserem Penalty-Killing ein paar gute Minuten rausholen konnten und dass kein Tor gefallen ist. Aber wie gesagt, insgesamt 2 Tore in Überzahl haben uns natürlich heute immens geholfen und Tobi war wieder super stark für uns. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank an die beiden Trainer. Das war unser Interesse. Tobias Mann. Also mal abgesehen vom Sieg, wie wichtig war denn die Reaktion der Mannschaft nach dem Sonntag?
Die Frage zur Reaktion der Kölner Mannschaft?
Ja, dass wir am Sonntag nicht gewonnen haben und es war kein normales Spiel für Köln. Wir haben keine 3 Punkte geholt. Aber für uns war heute wichtig und wir konnten sofort sehen, wie viel Impact die 3 Spieler hatten, die heute zurückgekommen sind. Die Liga ist sehr eng und ich glaube, es ist einfach schwer zu kompensieren, wenn die 6 Mann fehlen. Dann haben wir eine Zeit lang mitgehalten bis zur 30. Minute. Ich will auch jetzt nicht unbedingt über das Düsseldorf-Spiel reden, aber am Ende sind wir unter die Räder gekommen in Düsseldorf und das hat auch niemandem gepasst. Trotzdem sind wir eine gute Mannschaft, die guten Charakter hat und die sich auch durch diese Phasen durcharbeiten wird.
Kannst du vielleicht zu Nick Bale schon was sagen, der nach dem Kniecheck in die Verbindung gegangen ist?
Ja, sieht auf den ersten Moment nicht so gut aus. Aber genaueres werden wir morgen wissen, wenn die ganzen Diagnosen gemacht sind.
Justin, Glückwunsch zum 4-1-Sieg gegen Ingolstadt. Führ uns mal ein bisschen durch die Partie.
Ja, zum dritten Mal jetzt? Nein. ich finde, erst dritte haben wir gut gestartet, endlich mal nicht in Rückstand geraten. Das war, glaube ich, für uns alle sehr wichtig. Letztes Spiel geführt, immer in Rückstand hergelaufen. Zweites, dritte dann ein bisschen viele Strafen, haben uns selber ein bisschen das Momentum genommen. Heute hat es mit der Zahl, auch wenn wir ein Tor kassiert haben, aber groß und ganz gut funktioniert. Und dann im dritten wird er einfach wieder zu unserem Spiel gefunden und muss sagen, verdient gewonnen.
Wie war denn der Matchplan heute?
Einfach wieder zu unserem Spiel finden. Ich denke, da sind wir einfach die letzten Spiele brutal von abgekommen. Jeder wollte so ein bisschen vom Gefühl her so sein Ding machen, kam so rüber. Da müssen wir einfach an unser Spiel wieder anfangen. Das haben wir heute sehr gut gemacht und das muss jetzt aber auch die nächsten Spiele weiter so laufen und nicht jetzt wieder in alte Muster verfallen.
Du hast Unterzahl angesprochen, aber auch in Überzahl heute 2-mal getroffen. War das da auch so ein bisschen Special Teams Sache, dass ihr in den richtigen Momenten mit den Special Teams gute Sachen gemacht habt?
Ja klar, Special Teams können jedes Spiel entscheiden, müssen jetzt nicht, aber natürlich ist es ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn du heute 2 Powerblätter machst und nur 1 kassierst, dann bist du schon mal 2-1 vorne. Und dann, klar, im Großen und Ganzen war es heute, wie gesagt, Special Teams gut und auch 5 gegen 5 wesentlich besser.
Hast du ja mit Alexandre und McLeod gespielt. Ja, am Anfang der Saison hat wieder gut geklappt heute und Punkte gesammelt, ihr 3. Wieso habt ihr so lange nicht zusammen gespielt?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt. Das war schon immer so. Das wird auch immer so sein im Eishockey. Das gehört natürlich auch dazu. Du musst mit jedem zusammen spielen können. Und für mich persönlich war es mit David und Mark jetzt, klar ist es vielleicht ein bisschen anderes Eishockey. Du bist natürlich, die beiden sind vielleicht ein bisschen andere Eishockeyspieler, was für mich, ich kann mich an ihn anpassen. Und ich finde das auch mit David und Mark, wir hatten viele Chancen, wenig defensiv zugelassen und da hätten wir in jedem Spiel ein Tor geschossen, hätte wahrscheinlich auch keiner was gesagt. Haben wir leider nicht gemacht. Aber natürlich durch die vielen Verletzten sind wir jetzt wieder zusammengerutscht und klar, ich denke von unserem Spiel direkt gut funktioniert und gegen Düsseldorf auch im ersten Drittel danach, wie gesagt, sind wir alle abgekommen vom Spiel und heute natürlich auch wieder sehr gut funktioniert.
Du hast auch richtig befreit gejubelt nach deinem Tor, ne? Aber fiel da so eine kleine Last ab?
Ja, ich glaube, man hat es ein bisschen gemerkt. Ich habe die letzten Spiele viele Chancen nicht reingemacht. Ist aber auch immer so. Ich finde, das gehört auch dazu. Ich glaube, am Anfang ist bei mir auch alles reingegangen. Das wusste ich auch, dass es mal eine Phase kommt, wo ich vielleicht nicht so viele Punkte oder Tore schieße. Und klar tut das dann gut, dass so 2 Chancen, wo man sagen, die könnten reingehen, dass sie auch reingefallen sind. Und ich hoffe, das gibt mir wieder so einen kleinen Push. Und dann hoffentlich läuft es wieder so wie am Anfang der Saison.
Du hast ja vor der Saison selber angesprochen, mit dir und den Chancen. Anfang der Saison hast du gerade gesagt, ging alles. Was geht einem bei so einem Breakaway durch den Kopf, wenn du alleine auf den Goalie zugehst?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, seit ich in der DL bin, noch nie so ganz meine Stärke, so die Breakaways. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, weil ich hatte das Gefühl, ich laufe immer einfach nur gerade auf den Torwart zu und denke nicht viel nach, sondern schieße einfach oder so. Und ich habe mir einfach mal vorgenommen, vielleicht ein bisschen seitlich anlaufen, weil ich habe mit meiner Schnelligkeit, ist glaube ich für einen Torwart einfach sehr schwer, wenn ich von der Seite komme, zu reagieren. Und habe ich mir heute so ein bisschen gedacht, weil ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Platz und das hat natürlich auch gut funktioniert heute.
Weißt du immer, wer beim Gegner ein Tor ist und hast du dann auch Gedanken, bei dem hat das vielleicht schon mal funktioniert oder gegen den das?
Ein bisschen weiß ich es jetzt. Und wenn ich jetzt heute wusste ich jetzt nicht genauso. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich gegen 90% der Torhüter gemacht heute. Aber klar habe ich so 1-2, wo ich vielleicht weiß, dass was anderes auch klappt.
Jetzt geht es am Sonntag nach Mannheim. Bei denen läuft es auch nicht so rund die Saison. Die haben den Trainer gewechselt, die haben den Manager gewechselt. Ist das dann besonders schwierig, wenn du in so eine Situation dann reinspielst bei den Adlern?
Ja, ich denke, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, letzte Woche haben sie auch noch nicht so unter dem neuen Trainer auch noch nicht ganz funktioniert, aber natürlich ist es sehr gefährlich. Ich glaube, so ein Trainerwechsel kann immer was bewirken bei so einer Mannschaft. Vor allem Mannheim ist jedes Jahr wahrscheinlich von der Mannschaft her, von den Spielern her, gehört die einfach immer in den Meisterkreis oder Favoritenkreis und da müssen wir extrem aufpassen. Die dürfen wir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die keiner unterschätzen wird und na klar, müssen wir da bereit sein.